Danke, Vater im Himmel, in Jesu Namen, für deine Gnade auf unserem Leben. Danke, dass deine Hand auf deinem Volk liegt und ruht. Und danke, dass wir geborgen sind unter deiner Hand. Und ich danke dir aber auch, dass du zu unserem Herzen sprichst durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass dein Wort immer noch dieselbe Kraft hat, wo du es gesandt hast, dass dein Wort lebendig ist. Und ich bete, dass du dein Wort uns heute einprägst, dass es in uns einen Abdruck hinterlässt, dass es in uns ein Bild hinterlässt, was prägend ist, was uns im Alltag auch nicht verlässt, sondern wonach wir uns alle Zeit ausrichten können. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du das jetzt in unserem Herzen bewirkst. In Jesu Namen. Amen. Gut, ich wollte noch mal kurz zurückgreifen zu letzter Woche. Wir hatten uns ja mit dem Thema auseinandergesetzt, was ist das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes neuem Bundesvolk? Und da gibt es ein Zeichen, woran du oder woran Gott erkennt und du selbst erkennen kannst, dass du zu Gottes neuem Bundesvolk gehörst. Und dieses Zeichen gab es schon im alten Bund am Volk Gottes und das hat sich im neuen Bund bloß nach innen verlagert. Und dieses Zeichen ist die Beschneidung und das ist die Beschneidung unseres Herzens. Daran können wir erkennen, dass wir zu Gottes Volk gehören, wenn in uns etwas beschnitten worden ist. Und wie Jesus schon gesagt hat in dem Gleichnis mit dem Reb, also mit dem Weinstock und der Rebe, Gott beschneidet eine Pflanze, er beschneidet uns mit dem Ziel, dass Frucht hervorkommt. Und wer sich diesem Zustand des Beschneidens nicht aussetzt, steht schon im Johannes 15, diese Rebe wird verdorren und sie wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Und ähnlich sind diese Zusammenhänge auch im Alten Testament gewesen, wo Gott zu Abraham schon gesagt hat, wer sich nicht beschneiden lässt, also wer sich dem widersetzt, diesem Bündniszeichen, der soll ausgerottet werden aus dem alten Bundesvolk Israel. Und wie ernst es Gott damit meinte, sehen wir in der Begebenheit, wo Gott in der Herberge Mose nahte und wollte Mose umbringen, weil Mose es versäumt hatte, seine beiden Söhne zu beschneiden. Also so ernst meint Gott es mit dieser Beschneidung. Und auch wir dürfen dieses Thema ernst nehmen, dass in uns etwas geschehen ist, was Gott in uns gewirkt hat, nämlich diese Beschneidung, und dass aus dieser Beschneidung heraus erst eine Frucht in unserem Leben hervorkommen kann. Und so ist auch im neuen Bundesvolk diese Beschneidung, die am Herzen geschieht, im Geist, wie wir dort aus dem Römerbrief und Kolosserbrief hervorgehoben oder herausgearbeitet haben, ist für uns dort entscheidend, dass das in unserem Herzen geschehen ist und dass wir aus dieser Kraft der Beschneidung heraus leben. Amen. Weil Gott schaut darauf, dass in unserem Herzen oder in unserem Leben eine Frucht hervorkommt. Und deswegen geht er tief in uns hinein und er beschneidet diese Restbestände der alten Natur ab. Wir haben das dann weiterhin gesehen, dass Josua, bevor er mit dem Volk Israel ins Land einziehen konnte oder durfte, hat Gott ihm befohlen, alle Männer, die dann schon Männer geworden sind und Jungs, die nicht beschnitten wurden während der 40 Jahre in der Wüste, sollten alle beschnitten werden, bevor es überhaupt möglich war, für das Volk Israel ins verheißene Land einzuziehen. Und als Josua das getan hatte, sagte Gott zu ihm, jetzt ist die Schande, die Schmach Ägyptens vom Volk Israel abgewälzt worden. Das heißt, diese Schmach und diese Schande war die Sklaverei Ägyptens. Und so genauso wälzt Gott, wenn er in unseren Herzen diese Beschneidung vollzieht, wälzt er von uns diese Sklaverei des Teufels, des Fleisches und der Sünde vollkommen ab. Und erst dann durfte das Volk Israel in das verheißene Land. Also dieser Grundsatz bleibt auch im Neuen Bund genauso bestehen. Ohne Beschneidung keine Freiheit. Ohne innere Herzensbeschneidung kein verheißenes Land. Und dann macht Paulus weiter im Römerbrief und er sagt, nur der ist ein Jude, der am Herzen beschnitten ist und nicht der, der es äußerlich ist. Und er bezieht es dort aber auch auf neutestamentliche messianischen Juden. Und dann im Kolosserbrief bezieht das auf alle aus den Nationen, dass wir in unserem Herzen beschnitten sind. So, das heißt, nicht der ist ein Christ, der sich Christ nennt oder irgendwo ein Mitglied einer Gemeinde ist, sondern der ist ein Christ in Gottes Augen, ein Nachfolger von Jesus, der am Herzen beschnitten ist und in seinem Leben eine entsprechende, von Gott vorbereitete und gewollte Frucht hervorbringt. Amen. So, und das ist das Kriterium, wo Gott schaut, wo heutzutage kaum jemand drüber spricht, weil es wird alles sehr oberflächlich behandelt. Aber Gott ist kein oberflächlicher Gott, sondern er geht immer in das Herz hinein. Und er fängt ganz tief im Kern unseres Wesens an, eine Veränderung zu vollziehen, damit es möglich ist, dass wir eine Frucht bringen können. Und deswegen ist das Thema auch für uns heutzutage sehr wichtig, auch mit diesem Hinweis, dass das das Zeichen ist der Zugehörigkeit des neuen Bundesvolkes, die Christus angehören. Und wir haben das letzte Mal schon diese Schriftstelle aus dem 1. Korinther 15, 42 wohl dort betrachtet. Das Merkmal derer, die entrückt werden und die auferstehen und entrückt werden, wenn Jesus wiederkommt, sie haben ein Merkmal, sie gehören ihm an. Die ihm angehören. So, und dann lesen wir im Galaterbrief als Wiederholung vom letzten Mal diese Stelle, wo Paulus im Galater 5 das nochmal beschreibt und wo er sagt in Galater 5, Vers 24, die aber dem Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Das heißt, sie haben in ihrem täglichen Leben diese Beschneidung, die Gott in ihnen gewirkt hat, fortgesetzt und haben darin gelebt. Und das ist das Zeichen derer, die bereit sind, wenn Jesus kommt. Das ist das Zeichen derer, die ihm angehören und die dann auch mitgenommen werden, wenn er zurückkehrt. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns mal mit dieser Thematik auseinandersetzen. Nicht der ist ein Christ, oder es gibt diese Lehre, und die halte ich für unbiblisch, die besagt, wenn Jesus kommt, werden alle wiedergeborenen Christen von dieser Erde entrückt. Das ist nicht entsprechend des Wortes Gottes, denn selbst Jesus sagt, von den klugen und törichten Jungfrauen gibt es 50-50. Und dann macht er das weiter, zwei liegen in einem Bett, eine wird mitgenommen, eine wird zurückgelassen. Zwei arbeiten auf dem Feld, einer wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen malen die Mühle, den Mühlstein, eine wird mitgenommen, die andere zurückgelassen. Also es zu sorgen, wenn Jesus kommt, alle sind da plötzlich dabei, die wiedergeboren sind, die irgendwo mal sagen, sie sind Christ oder Jesus ins Herz aufgenommen haben, ist nicht dem Wort Gottes entsprechend. Und das produziert eine falsche Sicherheit, die im Wort Gottes so nicht vorhanden ist. Weil Gott schaut das Herz an, und dann hat man die andere Stelle in dem Zusammenhang, die Christus angehören, wo dann geschrieben steht, der Herr kennt die Seinen, also er erkennt diejenigen, die zu ihm gehören, und es stehe ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das heißt, Gott kennt diejenigen, die tatsächlich zu ihm gehören, die zu seinem Bundesvolk gehören, die das Zeichen, das Siegel der Gottesvolkzugehörigkeit, nämlich der Beschneidung, erhalten haben von ihm und die das dann ausleben und abstehen von jeglicher Ungerechtigkeit in ihrem Leben. Das Ungerechtigkeit ist ein Oberbegriff von jeder Form von Sünde. Und das ist das Zeichen derer, die Christus angehören. Sie wollen in ihrem Leben mit der Sünde nichts mehr zu tun haben. Und sie sind darauf bedacht, alles aus ihrem Leben auszuräumen. Und man nennt diesen Prozess Heiligung. Und ohne Heiligung, laut Römer 12, Hebräer 12, 14, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. So, deswegen ist es wichtig, dass wir uns mal mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und das sind Themen, wo die Christenheit vor 150, 200, 300 Jahren, das war das Hauptthema, was dort gepredigt wurde. Diese Thematik. Als der Heilige Geist in Deutschland ausgegossen wurde, 1909, Es ging schon eher los. Aber 1909 gab es dann die Berliner Erklärung, wo der Heilige Geist wieder ausgeladen wurde aus dem Land. Gab es gute Entwicklungen in Mülheim an der Ruhr, wo dann die deutsche Pfingstbewegung daraus entstanden ist. Und das waren diese Themen, die sie dort bewegt haben. Der Heilige Geist hat es wieder neu hochgeholt und hat die Gemeinde in diesen Prozess der Reinigung und der Heiligung hineingebracht. Und der damalige Leiter hat gesagt, der Heilige Geist war so stark auf ihn, dass er 14 Tage nicht mal einen sündigen Gedanken hatte. So, und da kommen wir noch zu dem Thema heute. Aber das ist möglich und das ist Gottes Wille. Leider wurde dann von 36 geistlichen Leitern das nicht richtig beurteilt im Land und der Heilige Geist ausgeladen. Und diese Nachwirkung haben wir bis heute. Die zwei Weltkriege sind daraus entstanden. Was wäre geschehen, wenn es damals eine flächendeckende Erweckung gegeben hätte? Wie in Wales zum Beispiel, wo es angefangen hat, Azusa Street und so weiter. Was wäre gewesen? Es hätte diese Weltkriege nicht gegeben. In dieses Vakuum, wenn du den Heiligen Geist auslädst, im geistlichen Raum gibt es kein Vakuum. Es gibt entweder Licht oder Finsternis. Und dazwischen drin ist das Seelische, das Humanistische und das ist ein Mix aus Licht und Finsternis. So. Und wenn eine Nation oder die geistliche Leiterschaft einer Nation das Licht, den Heiligen Geist, den sie erst herbeigefleht hatten, Herr, mach genau dasselbe, was du in Wales getan hast, komm nach Deutschland. Sie haben sich sonntags abends getroffen und haben den Heiligen Geist eingeladen. Daraus, das war eigentlich die Anfänge der Gemeinschaftsbewegung. So, haben den Heiligen Geist gerufen. Als er kam, haben sie ihn ausgeladen, weil sie geistig die Dinge nicht beurteilen konnten. Was wir heutzutage brauchen, ich betone das immer überall, wo ich hinkomme, sage ich das, was wir heutzutage brauchen, sind geistlich reife Christen und geistlich reife Leiter in erster Linie, die unterscheiden können, welche geistlichen Einflüsse sind jetzt am Wirken, weil die Manifestationen an einer Person sind dieselben, ob der Heilige Geist auf sie kommt oder ob sich dort ein Dämon manifestiert oder was in vielen christlichen Kreisen der Fall ist und was wir auch hier hatten, was der Werner damals bei einer Person, die nicht mehr hier ist, die immer seelisch reagiert hat, der Werner mal preist dem Herrn, fand ich ganz gut, dass er das mal offen angesprochen hat, das ist seelisch. Und sofort hielt es auf bei der Person. So, er hat ein gutes Unterscheidungsvermögen und es ist immer gut, wenn jemand von außen kommt und diese Dinge mal klar beurteilt und auch mal das anspricht. Das heißt, seelisch Reaktionen. Es gibt viele Christen, die reagieren seelisch. Es kommt aus der Seele, seelische Manifestationen und so weiter. Und aus dem Seelischen wird dann irgendwann mal dämonisch, laut dem Jakobusbrief. So, aber was wir heutzutage brauchen, sind geisterfüllte Leiter und geisterfüllte Christen. Deswegen sitzt er hier, um zu lernen, die Unterscheidungsvermögen haben, die unterscheiden können, welche Einflüsse, die in der Welt wirken, welche Einflüsse von den Medien, von Musik, im christlichen Rahmen, auch von Lehren und so weiter. Was ist tatsächlich von Gott und was nicht? Ihr Lieben, wir leben hier auf einer Insel und ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es hier habt. Ehrlich. Manchmal, denen es gut geht, die denken, das geht nicht gut. Bis sie mal erkennen, wie es anderen geht, denen es nicht gut geht. Ich meine aber, jetzt dass die Unterscheidungsgabe, wenn du in Afrika wärst, zum Beispiel, gibt es viele gute Dinge. Da passieren Zeichen, Wunder und dort gibt es viele Gläubigen. In der wachsenden Gemeinde gibt es auch die Verfolgung durch den Islam zurzeit sehr heftig. Aber dort gibt es eine immer größer werdende Anzahl von falschen Propheten und sogenannten Aposteln, die das Volk Gottes verführen. Ich wollte das erst nie wahrhaben, als ich das erste Mal gesehen habe im Internet, wo aus Griechenland da so jemand da was vorgebracht hat, der mit so einem Typ da in Nigeria 10 Jahre zusammen war. Das sah erst mal ganz geistlich aus. Und dann, weil das kennen wir so hier nicht, und dann habe ich einen Freddy gefragt, ich sagte, Freddy, kennst du diesen Mann? Der ist dann schon gestorben. Gott hat diesen falschen Prophet gerichtet. Der ist mit Ende 50 gestorben, von heute auf morgen. So, hat ein großes Werk gehabt. Ist sehr bekannt gewesen. Er hat sich selber als Jesus bezeichnet. Dann, ich habe da mal geforscht. Und dort waren deutsche Leiter und haben sich bei ihm die Kraft geholt. Und Freddy sagt, dieser Mann ist hochokkult. Er spricht gute Dinge, er spricht über Salbung und Prophetie. Das zieht die Menschen an. Aber er ist ein Werkzeug des Teufels und sie arbeiten ganz stark mit Wassergeistern. Und dieser Mann hat seine Seele dem Teufel verkauft, damit dort Zeichen und Wunder geschehen. So, und diese Zeichen und Wunder sind satanische Zeichen und Wunder. Und er hat dort heilendes Wasser verkauft, Wasser abgefüllt, als Blut Jesu verkauft, lautes Zeug. Und die Afrikaner, die sind nicht so gelehrt, wisst ihr? Die glauben das, der große Mann Gottes, und sie sehen die Zeichen Wunder. Und dann wenden die dieses Wasser, wenden sie dann an, oder das Blut Jesu, was dann, es gab so Feuer, da hat man Feuer gesehen. Der Büro Frei hat mal so ein Video verbreitet, ist oft von so einem falschen Prophet. Ich habe das erst auch geglaubt, dass das echt war. Das war aber genau ein falsches Feuer von einem falschen Propheten, der das Blut Jesu in Wasserflaschen verkauft hat, um damit Profit zu machen. Am Ende geht es um Geld. So, das heißt, dort geht es so krass zur Sache in Afrika, dass du dankbar sein kannst, dass du hier bist und dass wir hier göttliche Zeichenwunder erleben, dass wir uns nicht verführen lassen. Und das greift aber immer mehr. Und gerade bei denjenigen, die in dem Wort Gottes gegründet sind, die nur nach prophetischen Zeichen Wunder aus sind, die springen sehr leicht auf diesen Zug auf und werden sehr schnell verführt. Also in Afrika ist es so krass momentan. Ich kriege immer mal so ein paar E-Mails von dem Bruder, der weltweit so Dinge kennt. Bloß damit ihr mal wisst, wie gut es habt. Eine über 70-jährige Frau, eine Amerikanerin, die mit 17 Jahren ausdarabiert wurde im Gefängnis in den USA. Sie war nicht mal behandelt worden, die haben die in der Einzelzelle gesperrt, die war so extrem. Und dort ist ihr Gott begegnet, der hat sich bekehrt. Die ist dann wegen guter Führung rausgekommen und hat ihr Leben gewidmet, als junge Frau, nicht geheiratet, hat ihr Leben gewidmet, um das, was sie mit Gott erlebt hat, auch anderen Gefangenen mitzuteilen. Die ist dann nach Afrika, in Uganda, und sie dient seitdem in Gefängnissen. Die ist jetzt schon über 70. Die hat dort Gemeinden gegründet, Pastoren ausgebildet in Gefängnissen. Und die stehen im Wort Gottes und das Wort Gottes läuft in den Gefängnissen. Eine sehr mutige Frau. Aber sie hat sich mal ihrem Herzen Luft gemacht. Sie hat gesagt, was ich dort erlebe, in der Christenheit, nach außen hin, erlebe ich dort ein starkes Wirken. Die Menschen sind dabei. Aber innerlich ist so viel Sünde. Die leben in Unzucht. Dort geht es nur um Geld, um Macht, um Titel und Position. Und nach außen hin schaut es so gut aus. Sagt sie, ihr Herz ist so betrübt. Und sie fängt an, ihre Gefangenen, die sie dort lehrt, im Wort Gottes zu gründen. Dass sie nicht in diese Fallen von Unzucht und von Prosperity Gospel, also Wohlstandsevangelium, hineinfallen. Dass, wenn dieser Geist des Antichristen, diese Verführung noch mal zunimmt, wird es auch in Deutschland diese Dinge geschehen. Gott wird sein Feuer ausgießen in Deutschland. Und das glaube ich hundertprozentig, weil wenn es ein falsches Feuer gibt, muss es auch ein echtes geben. Gott wird sein Feuer ausgießen in Deutschland. Er wird dich und mich gebrauchen, hier in dieser Stadt und Region. Hundertprozentig. Du brauchst dich eben nur zur Verfügung stellen. Ich fand es gestern so ermutigend auch für uns, wenn du dort predigst und Grundlagenkurs dort und plötzlich fällt der Heilige Geist auf einzelne Personen. Das ist sein Wirken, das will ich noch viel mehr sehen. So, und er fängt an, die Menschen zu verändern. Aber wenn dieses Feuer Gottes, wenn diese Kraft des Heiligen Geistes wirkt, dann kommt eine Gemeinde, kommt eine Stadt in eine Region aus dem Natürlichen ins Übernatürliche. Und ins Übernatürliche, im Natürlichen kannst du noch manche Dinge was man in der Schule lernt zum Beispiel, kann man noch unterscheiden, ne? Mit dem Verstand manchmal. Aber im Geistlichen funktioniert das nicht. Kannst du mit dem Verstand die Dinge nicht unterscheiden, sondern nur mit deinem Geist hier in deinem Inneren, mit der Gabe der Geisterunterscheidung, kannst du erkennen, was ist von Gott und was nicht. Dann werden auch diese Dinge zunehmen. Und wir müssen die Dinge auseinanderhalten. Amen. Und das Volk Gottes auf einer sauberen Straße führen. Und dazu braucht es diese Beschneidung des Herzens, dass du nicht nach Ruhm, nach Ehre und sonst was aus bist. Und darauf wird Gott seinen Geist ausgießen. Amen. Und er wird eine Veränderung auch in dieser Nation herbeiführen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Gut. Römer, das zum letzten Mal, Römer 6, Vers 17. Lass uns dort mal reingehen. Und dort steht, Römer 6, Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild oder dem Bild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Und hier spricht Paulus davon im Römerbrief, es ist eigentlich so sein Grundthema. Er vermittelt den Gläubigen in Rom in seinem Brief, den Derek Prinz einen der besten Briefe bezeichnet und fundierteste Lehre rübergibt, vermittelt er ein Bild der Lehre, ein Vorbild. Und das Bild der Lehre ist für diejenigen, die Schachtelsätze von Paulus nicht ganz so verstehen. Er malt ihnen praktisch wie ein Bild. Und wenn du ein Bild siehst, kannst du viele Dinge besser erkennen und daraus Rückschlüsse ziehen. Und das hat er schon an die Gemeinde in Galatien gemacht. Und wenn du mal reinschaust in Galaterbrief, Galater 3, Kapitel 3, Vers 1, und dort schreibt Paulus an die Galater: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verhext? Wer hat euch verzaubert und euch abgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Euch, denen ich Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt habe. Ja, Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt habe. Das heißt, Paulus hat so gepredigt, dass den Gläubigen in Galatien, als er von Christus gesprochen hat, den Gekreuzigten, dass es in ihnen wie ein Bild entstanden ist. Und während er sprach, hat der Heilige Geist in ihnen ein Bild entwickelt, dass sie Christus als Gekreuzigten gesehen haben. Und dieses Bild hat sie begleitet und geprägt. Dass wenn Christus dort gestorben ist, dass er für uns gestorben ist. Amen. Und so baut er den ganzen Römerbrief, baut Paulus so auf und er sagt, ihr seid Sklaven der Sünde gewesen, jetzt seid ihr Gläubige und jetzt seid ihr von Herzen gehorsam geworden dem Bild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Und so baut er den Römerbrief auch wie ein Bild auf, sodass die Gläubigen davon geprägt sind. Und wenn du so ein inneres Bild hast, ist das mehr als wie wenn du nur Worte hörst. Weil jedes Wort, Worte sind Bilder. Es ist so. Ne? Wenn ich sage Baum, dann denkst du nicht oben Baum, sondern siehst vor deinem Inneren einen Baum. Der eine sieht eine Fichte, der andere eine Buche, aber ihr seht einen Baum. Ihr seht jetzt keine Kartoffeln zum Beispiel. So, wenn ich sage Kartoffel, erscheint das vor euch. Und das heißt, Sprache ist immer bildlich und die hebräische Schrift ist eine Bildersprache. Das Hebräische, wenn du es mal ganz wortwörtlich das Alte Testament übersetzen würdest, das wären lauter Bilder an den Rand gereiht und wenn du dann nicht kundig bist, geht da manches verloren. So, aber was wir wieder brauchen, wir Deutsche, die wir so stark auf unseren Verstand konzentriert oder getrimmt sind, auch von der Schule her, das Griechische, denken, ein Wissen vermitteln und das wird da oben abgespeichert und verarbeitet. Wir müssen wieder lernen, in Bildern zu denken. Das ist die prophetische Salbung, aber jeder Einzelne hat von Gott diese Fähigkeit. Das Kreative, das Bildliche, das heißt, wenn, Wenn du eine Lehre hörst, fang an, dir das bildlich vorzustellen und das prägt sich ein und darauf kannst du zurückgreifen. Bei mir war das vor Jahren schon so, es ist immer noch, wo der Heilige Geist angefangen hat, mir Predigtthemen zu zeigen in Bildern. Ich habe dann ein, zwei Bilder gesehen, innerlich, und dann habe ich angefangen, von dem, was ich gesehen habe, zu reden. Und immer die Bibelstellen dazu. Aber innerlich war ein Bild vorhanden von dem, was ich rüberreichen muss oder darf oder soll. So, und dann fiel es mir leichter, davon zu sprechen. So, und dann, wenn man ein Bild empfängt, dann wünsche ich mir gern, dass es bei euch auch geschieht, wenn man spricht, dass es bei euch ein Bild produziert. Wie Paulus das ja sagt. Und dann ist das Wort Gottes überhaupt nicht mehr kompliziert. Dann nimmst du das vereinfachte Bild von Paulus heraus, was er hier ganz offenbarungsmäßig beschreibt. Aber lasst uns mal über das Bild der Lehre sprechen. Und an einer anderen Stelle von der Schrift steht geschrieben, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Aus Mangel an Wissen, aus Offenbarungserkenntnis. Das heißt, was du nicht weißt, kannst du nicht anwenden. So, und Gott sagt, weil mein Volk nichts weiß, geht es in die Irre, kommt es nicht in den Reichtum, in den Segen hinein. Und so lasst uns doch mal ein Bild der Lehre malen, was dich persönlich betrifft. Und ich betone nochmal, der Römerbrief beginnt und endet mit diesen ganzen Dingen. Und ich nehme bloß bei einzelnen Sequenzen daraus und versuche dir das mal vor Augen zu malen. Und es beginnt immer mit Christus, dem Gekreuzigten. Und Jesus brachte stellvertretend, merkt ihr das Wort stellvertretend, für dich brachte er die Knechtschaft, die Sklaverei des ersten Adam zu einem Ende. Er wurde stellvertretend Mensch wie du und ich. Als Christus damals auf der Erde war, warst du schon in ihm. Du warst in ihm. Und er hat das alles stellvertretend für dich gemacht. Und man sagt es so schön, ich denke, das ist die Wahrheit, wenn du der einzigste Mensch gewesen wärst auf dieser Erde, Christus wäre für dich gekommen. Weil er dich liebt. Das war seine Motivation. Aber du warst damals, das musst du dir einprägen, als Christus auf dieser Erde war, Christus gekreuzigt, du warst bereits in ihm. Denn er kam, um dich zu erlösen und zu erretten und zu befreien. Und so hat er dich getragen auf diesen gesamten Weg, um dich zu befreien von der Sklaverei des ersten Adam und das ist die Knechtschaft des Teufels, der Sünde, der Begierden und des Todes. Und all diese Dinge, diese Knechtschaft, all diesen Fluch der gefallenen Schöpfung, des ersten Adam, des ersten Menschen, wo wir alle inbegriffen sind, aus dessen Nachkommenschaft wir alle entstanden sind. Adam und Eva waren das erste Menschenpaar, daraus sind die ganzen Menschen entstanden. Du warst in dem ersten Adam. Du bist natürlich so gezeugt und geboren als Nachkommenschaft des ersten Adam, fleischlich unter die Sünde verkauft, unter die Knechtschaft des Teufels. Und in dir war absolut nichts Gutes, was Gott gefallen könnte. Du warst rettungslos der Sünde, dem Teufel, ausgeliefert und auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Aber dann kam Christus, und damit beginnt auch Paulus da, in Römer 3 und so weiter, aber dann kam Christus und er nahm all diese Dinge stellvertretend auf dich, auf sich selbst und er brachte es zu einem Ende. Das heißt, Christus als gekreuzigt vor die Augen zu malen, das bedeutet, all deine Knechtschaft, deine Bindung, deinen Tod, All deine inneren Nöte, all deine innere Verlorenheit hat Christus als Gekreuzigter zu einem Ende gebracht und hat durch sein Blut den Preis bezahlt. Amen. Und Christus brachte das Ganze in den Tod. Er brachte das 3 Tage in diese Felsengruft. Er brachte das komplett zu einem Ende. Nämlich die gefallene erste Schöpfung mit ihren ganzen Sklavereien. Und dann stand Christus aus den Toten wieder auf am 3. Tag. Lass dir das Bild mal vor Augen malen, der Gekreuzigte und der auferstandene Christus, der Messias. Und wiederum stand Christus von den Toten auf, stellvertretend für dich. Weil er war ja Gott, er konnte nicht sterben. Aber er stand von den Toten wieder auf, und zwar für dich und für mich. Und mit seiner Auferstehung hat Gott etwas Neues hervorgebracht. Das, was viele nicht verstehen, was im Psalmen schon steht und was Paulus in der Apostelgeschichte an die Gemeinde, in die Synagoge in Antiochia dann auch reinspricht. Und er sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, sagt Gott über Jesus. Das heißt, Jesus wurde von Gott neu, er wurde ein Prototyp einer neuen Menschenrasse oder eines neuen Menschengeschlechts. Er wurde der Erstgeborene vor vielen Brüdern. Und das wieder stellvertretend für dich und für mich. Sodass Christus jetzt der zweite Adam ist, der frei ist von jeglicher Knechtschaft des Teufels, von jeglicher Knechtschaft der Sünde und des Todes und dieser Welt. Vollkommen frei. Und aber 100%ig mit Gott verbunden. Und er hat Leben in sich, während der alte Adam nur Tod in sich hat. Und Paulus bezeichnet in seinen ganzen Briefen den ersten Adam mit dem Leib der Sünde und Fleisch. Das ist alles der alte Adam. Und Paulus bezeichnet in seinen ganzen Briefen das, was Christus betrifft, den neuen Menschen, den zweiten Adam, bezeichnet er mit Geist. Um den Unterschied darzustellen, dass das Fleisch ist irdisch an die Erde gebunden und wird sterben, ist dem Tod unterworfen. Während der, gibt es eine Stelle in 1. Korinther 15, 42, der zweite Adam ist der lebendig machende Geist. Das heißt, Christus ist Geist und er bringt dir das Leben des Geistes, das ewig wird. Einfacher geht es nicht. So kannst du diese Schriftstellen von Paulus mit diesem Schlüssel ganz klar erkennen. Wenn Paulus von Fleisch oder Leib der Sünde spricht, und das Gesetz und so weiter, ist immer der erste Adam gemeint. Dort, wo du in das du hineingeboren wurdest von deiner Mutter, gezeugt von deinem Vater, in deine natürliche Herkunft. So, und wenn die Bibel oder wenn Paulus von Geist spricht, ist es immer Christus gemeint. Ein Leben in Christus, ein Leben in der neuen Kreatur in ihm. Amen. Als Kind Gottes wohlgemerkt. So, und jetzt besteht die Frage, wie komme ich dort rein? Weil seit der Auferstehung von Jesus Christus gibt es die Möglichkeit, von dem alten ersten Adam in den zweiten in Christus zu wechseln. Vom Tod zum Leben, von der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit. Vom Kind des Teufels in die Sohnschaft und die Tochterschaft des allerhöchsten Gottes. Das heißt, was Christus uns erkauft hat, am Kreuz durch seine Sterbenauferstehung, ist eine höhere Ebene, eine höhere Stellung, als wir Adam und Eva im Paradies hatten. Amen? Versteht ihr? Adam und Eva waren auf dieser Erde, sie hatten den Auftrag, sich zu multiplizieren und über die ganze Schöpfung zu herrschen. Das war ihr Auftrag und sie waren auf diese Erde gesetzt. Sie waren unsterblich, sie hatten Kontakt mit Gott, Gott sprach mit ihnen, aber sie waren hier. Aber in Christus sind wir zu Kindern Gottes gemacht worden, Söhnen und Töchtern Gottes, Gott gleich. Versteht ihr? Bei der Schöpfung von Adam und Eva sprach Gott, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind, in unser Ebenbild. So wurde jeder Mensch in das Eben, du und ich, wurden in das Eben, wenn ich dich anschaue, oder dich und dich und dich, sieht man das Ebenbild Gottes, weil es in dir ist. Gott wurde, du wurdest geschaffen, das Ebenbild Gottes. Amen. Der erste Adam. Aber in Christus wurdest du zu einem Sohn, zu einer Tochter, zu einem Kind des Allerhöchsten gemacht. Das heißt, nicht nur in sein Ebenbild, sondern du wurdest zu seiner Familie hinzugefügt. Er ist jetzt dein Vater und du hast nicht nur Gemeinschaft mit Gott, wenn er mal runterkommt und in den Garten Eden und mit dir spricht, sondern du hast jetzt schon in Christus, im Geist, freien Zugang durch das Blut Jesu in das Allerheiligste des Himmels, um mit deinem Vater hier oben zu kommunizieren. Und deine Heimat ist da oben. Amen. Das hat Christus uns erkauft. Und wie komme ich dorthin? Erstens muss ich die Botschaft hören. Ich muss das Wort Gottes, das Evangelium hören. Und der Glaube kommt aus dem Hören und das aus dem Hören des Wortes Gottes, also der Predigt, und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, du musst, um von Adam 1 zu Adam 2 zu wechseln, musst du diese gute Botschaft des Evangeliums hören. Und da braucht es jemanden, der sie verkündigt. Und das macht Gott nicht selbst, sondern dazu gebraucht er seine Kinder auf dieser Erde. Und dazu hat er sie berufen, Verkündiger der guten Botschaft zu sein. Und Gott hat uns aber verheißen, wenn wir die gute Botschaft verkünden, dass der Heilige Geist Zeugnis gibt. Du kannst niemanden überzeugen, du sollst bloß Zeugnis geben. Aber wer die Menschen überzeugt, das ist der Heilige Geist. Und das ist mit dir passiert, sonst wärst du nicht neu geboren. So, du musst das Wort Gottes hören und darauf reagieren. Und das liegt in der freien Entscheidungsfähigkeit jedes einzelnen Menschen, wie er auf das Wort Gottes reagiert. Der eine lehnt es ab, er bleibt weiterhin Knecht des Teufels und wird die Ewigkeit im See von Feuer verbringen. Und der andere nimmt diese gute Botschaft an. Und die erste Reaktion auf die gute Botschaft ist immer Buße, ist immer Demut. Denn ohne Demut kannst du keine Gnade Gottes empfangen. Und Demut bedeutet, ich erkenne, dass ich ein abgrundtiefer Sünder bin. Dass ich auf dem Weg in die ewige Verdammnis bin und ich erkenne mich selbst im Licht Gottes. Und das wirkt der Heilige Geist, diese Überführung. Und ihr Lieben, das muss bei einem Menschen passieren, dass er echt in das Reich Gottes hineingeboren wird. Dass er erkennt, dass in ihm nichts Gutes ist. Das steht im ganzen Kapitel 3 im Römerbrief. Keiner ist gut in Gottes Augen. Alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und wenn du hier sitzt und du denkst, bevor du zu Christus gekommen bist, war doch noch was Gutes in dir, was du rüber retten konntest in den neuen Adam, dann liegst du falsch, dann musst du Buße tun. Dann ist noch Stolz in dir. Du kannst vom Adam 1 zu Adam 2 nichts rüber retten. Das geht nicht. Gott nimmt nichts an, was aus dem Fleisch ist. Deswegen hat er es in Christus zu einem vollkommenen Ende gebracht. Vollkommenes Ende. So, und indem du Buße tust und deine Sünden bekennst und an das glaubst, was Christus für dich getan hat, einfach der einfache, simple Glaube, Christus starb für mich, er hat alle meine Knechtschaften und meinen Todeszustand, meine Sünden zu einem vollkommenen Ende gebracht und er ist für mich auferstanden, dass ich in ihn hinein diese Segnung Gottes empfangen kann, die das Wort Gottes beschreibt. Wenn du das glaubst, wirst du gerettet. Gott macht das sehr einfach. Im Römer 10 steht das, wer mit seinem Mund bekennt, dass Christus der Herr ist, nämlich sein neuer Herr, dein Herr, und du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wird man gerettet und gerecht. Mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Du musst es bekennen, dass Jesus dein Herr ist. Deswegen ist es bei jedem Täufling wichtig, dass er seinen Glauben bekennt. Jeder, der Jesus ins Herz aufnimmt, dass er Jesus bekennt. Dann wirst du gerettet. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und Abraham war dort unser Vorbild. Er hielt die Verheißung, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das ist ein Vorbild für uns. Das heißt, wenn du das in deinem Herzen glaubst, nämlich was? Dass Christus für dich starb, für dich begraben wurde, dort wurde deine alte sündhafte Natur beerdigt. Und er stand wieder auf und du kannst jetzt in ihn hineinkommen. Amen. Wenn du das glaubst, wirst du von neuem geboren. Was bedeutet neue Geburt? Das heißt, hier kommst du in Adam 1 zu Ende und du wirst in Christus hinein neu geboren. Du bist ein Baby in Christus, ein neuer Mensch. Amen. Und was spielt die Taufe dafür eine Rolle? Durch die Taufe wirst du nicht gerettet und durch die Taufe wirst du auch nicht wiedergeboren. Das stimmt, steht nirgendwo im Wort Gottes. Aufgrund dieser zwei Aussagen ist diese dämonische Lehre der Säuglingstaufe, Wiedergeburtslehre entstanden. Und das sage nicht ich, sondern ein Historiker, der das alles mal erforscht hat, der gesagt hat, das hat mehr Menschen in die Hölle gebracht, diese Säuglingstaufe, Wiedergeburtslehre, als wie alle anderen falschen Lehren, die jemals in der Christenheit freigesetzt wurden, weil es eine falsche Sicherheit in sich birgt. Und selbst Martin Luther hat am Ende seines Lebens gesagt, als er das Resultat seiner Lehre der Säuglingstaufe erkannt hat und dann reinschaute in die lutherische Kirche, die durch ihn entstanden ist, und da sagte er, 10% davon sind wirklich Jünger, sind Nachfolger, die Christus im Herzen haben. Mit denen kann ich weiterarbeiten. Und dann sagt er in seiner Defte, ich habe die Predigt zu Hause schriftlich, am Ende seines Lebens, und dann sagt er, und den Rest mit seiner deftigen Luthersprache, diesen restlichen Haufen, diese 90%, würde ich am liebsten dem Papst wieder zurückgeben. Also mit denen, wer ich nichts zu tun habe, ab in die katholische Kirche mit euch, mit meinen Worten mal. Damit er hat erkannt, dass diese falsche Gnadenlehre keine Frucht hervorgebracht hat, nur im geringen Maß. So, deswegen ist es wichtig zu wissen, die Taufe rettet dich nicht und in der Taufe wirst du nicht von neuem geboren. Neu geboren wirst du durch Buße und Glauben. Ich könnte dir zig Bibelstellen nennen, die das alles belegen. Von Jesus angefangen, wer glaubt, wer an mich glaubt, wird gerettet, empfängt ewiges Leben. Amen. Bis zu Paulus. So, du wirst neu geboren, indem du Christus, sein stellvertretendes Opfer für dich annimmst. Durch die Taufe ist wie begraben in den Tod, trennst du dich ab von Adam 1, weil du jetzt im verheißenen Land in Christus bist. Die Taufe macht einen klaren Schnitt. Amen. Und es ist wichtig, deine Taufe auch zu leben. So, und dann wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jetzt tun wir das mal auf zwei Seiten. Wie eine Tabelle, machen wir mal eine Tabelle. Und auf der einen Seite schreibt man oben drüber unser Anteil. Was ist mein Anteil? Was muss ich tun? Und dann machen wir auf der anderen Seite, auf der Tabelle, was tut Gott in mir? Es ist ganz wichtig zu wissen, dass man das nicht durcheinander haut. Denn manche Christen, ich habe das in letzter Zeit mehrmals gehört, ich sage, bitte, das stimmt nicht ganz. Wo gesagt, auch mein Papa im Himmel macht das schon. Das sind aber Dinge, wo Gott sagt, nee, das musst du machen. Und dann versuchen wir, Dinge zu machen auf der anderen Seite, wo Gott sagt, das habe ich in Christus schon lange getan und habe das dir zur Verfügung gestellt. Wie der Klaus Dieters hatte mit diesem Wagen, den man selber schieben wollte, auf der Schiene. Nee, du musst dich reinsetzen und Gottes Verheißung leben, die er dir schenkt, und dich nicht abmühen, das zu tun, was Christus schon lange getan hat. Also deswegen ist es mal gut, so eine Tabelle zu machen und mal diese beiden Dinge auseinanderzuhalten. Also dein persönlicher Anteil am Errettungswerk, am Erlösungswerk ist erstens, du musst deine Ohren aufsperren. Du musst das Wort Gottes hören. Und da beginnt auch schon der Prozess der Beschneidung, wie ich es letzte Mal erwähnt habe, dass der Stephanus zu dem Volk Israel sagt, also zu den Juden, die so aufgebracht waren gegenüber ihm, ihr seid unbeschnitten an Ohren und Herz. Also wenn meine Ohren unbeschnitten sind, dann höre ich das Wort Gottes und das rauscht nur so an mir vorbei. Das kommt nicht in mein Herz, das kommt nicht rein. Also müssen erstmal die Ohren beschnitten werden, nicht, dass wir hier, sondern das heißt, wir brauchen Ohren, die hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Jesus trifft so eine drastische Aussage in den Evangelien, wo er sagt, achtet darauf, wie ihr hört. Wie ihr, nicht was ihr hört, schon was ihr hört, aber wie ihr das Evangelium hört. Und dann fügt er noch hinzu, wer richtig hört, dem wird mehr hinzugegeben werden. Wer aber nicht richtig das Evangelium hört, von dem wird auch das noch weggenommen werden, was er meint zu haben. Das sagt Jesus. Deswegen ist es wichtig, dass wir hörende Ohren brauchen, alle Zeit. Hörende Ohren. Und das steht in der Offenbarung genauso, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Also dein Anteil ist ein hörendes Ohr, dass du das Wort Gottes allzeit vernimmst und dass es in dein Herz hineindringt. Der zweite Anteil ist, was Gott dir nicht abnimmt, das ist Demut und Buße. Du musst Buße tun für deine Sünden und musst dich auch entschuldigen bei denen, die an denen du schuldig wurdest. Und all denjenigen vergeben, die an dir schuldig wurden. Also Buße, Vergebung empfangen, Vergebung gewähren. Dann ist der Glaube ganz wichtig, dass du glaubst von ganzem Herzen, du glaubst das Wort Gottes. Glaube ist ein Geschenk, aber trotzdem musst du es anwenden. Gottes Gabe ist der Glaube aus Gnade, aber du musst es praktizieren. Glaube heißt, ich nehme all das, was das Wort Gottes über mich sagt, was Christus für mich getan hat, nehme ich für mich persönlich in Anspruch. Egal, ob ich es fühle oder nicht. Es ist eine Tatsache und ich nehme es für mich persönlich in Anspruch. Es gehört alles mir. Dann ist es deine Aufgabe, dein Anteil, dich taufen zu lassen, dich entscheiden, ich lasse alles Alte komplett zurück. Und deine Aufgabe ist es, den Heiligen Geist zu empfangen, auf Empfang zu stellen, auf Durst, damit der Geist Gottes dich erfüllen kann. Und dann ist deine Aufgabe, wenn du dieses, dann bist du an Christus, dann bedeutet es deine Aufgabe, in ihm zu bleiben. Und in ihm zu bleiben, ist deine Hauptaufgabe. Das bedeutet nicht wieder durch den Jordan zurückzugehen oder durch das Grab wieder in die alte Natur. Das bedeutet, in Christus zu bleiben, ein Leben im oder nach dem Geist zu führen. Ein Leben des Geistes. Und wie gesagt, davon ist der Römerbrief, der Galaterbrief ist voll, wo Paulus schreibt, lebt ein Leben im Geist oder nach dem Geist. Das bedeutet, hier hüben, in Christus, ist es deine Aufgabe, in ihm zu bleiben, in all den Segnungen, die Gott dir gegeben hat, und da drin zu bleiben, es auszuleben, durch Gehorsam anwenden und nicht wieder zurückzugehen in das Alte. Okay? Und da bleibe bitte, bis Jesus kommt. Bleibe in ihm. Wer in ihm bleibt, ist bereit, wenn er kommt. Geh nicht aus ihm raus, wird er in das alte Leben, ins Fleisch, dann bist du nicht bereit, wenn er kommt. So, das ist unser Anteil. Was wirkt Gott in mir? Erstens, er vergibt dir alle deine Sünden. Wenn du sie ihm bekennst durch Buße, er vergibt dir alle Sünden, wirft sie ins äußerste Meer, er denkt dann nicht mehr dran. Er versöhnt dich mit sich selbst und gibt dir Frieden ins Herz. Du hast wieder Frieden mit Gott und in dem Moment wird dein Geist, der tot war durch die Übertretung Sünde, wird dein Geist lebendig. In dir beginnt etwas zu leben. Und Gott selbst versetzt dich aus den ersten in den zweiten Adam. Das kannst du nicht tun. Das ist Gott, der das wirkt. Gott nimmt dich und versetzt dich aus dem Reich der Finsternis, von der Knechtschaft des Teufels, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es gibt viele Bibelstellen, ich sage dir bloß mal die Stichpunkte. Er versetzt dich aus der Finsternis ins Licht. Und all diese Dinge wirkt an dem Moment, wenn du das stellvertretende Opfer von Jesus für dich angenommen hast. All das wirkt Gott in dieser Minute. Er vergibt dir, wenn du Buße getan hast. Er versetzt dich von A nach B, von ersten Adam in zweiten Adam. Er macht deinen Geist lebendig. Er gibt dir den Heiligen Geist als Unterpfand des Erbes. Der Geistempfang bei deiner Bekehrung und die Geistestaufe sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber das wisst ihr alle, ihr habt dann im Grunde auch einen Kurs mal gehört. Gott macht dich zu seinem Kind, zu seinem Sohn und seiner Tochter, adoptiert dich, er nimmt dich. Überleg mal, in dem Moment, wo du von neuem geboren wirst, adoptiert dich der allerhöchste Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, vor dem sich Milliarden, Billionen von Engeln beugen. Er setzt dich von der gefallenen Natur des ersten Adam, setzt er dich über die geschaffenen Engel, nämlich in seine Familie. Wisst ihr, welche Würde auf deinem Leben ruht? Wie Gott dich sieht in Christus? Sämtliche Minderwertigkeits- und Unsicherheitsgedanken und Dämonen müssten jetzt fliehen. Allein wenn du das erkannt hast, haben diese Dämonen keinen Raum mehr an dir. Warum quälst du dich noch in Minderwertigkeit, Ablehnung und Unsicherheit? Das ist der Zustand des ersten Adam und er reagiert immer mit Kontrolle, Manipulation, Einschüchterung, um seinen Wert zu behalten. Davon sind wir frei. Wir sind Kinder Gottes des Allerhöchsten. Amen. Deswegen müssen wir die Wahrheit wissen und erkennen und diese Wahrheit setzt dich frei. Es gibt ein dickes Buch, bei Gansersheim rausgebracht, ein sehr guter Mann von JMEM, also Jugend mit einer Mission, ein Leiter, der andere trainiert hat und gelehrt hat. Über Jahre hat er seine Depressionen nie losgekriegt. Ist zu jedem Mann Gottes gegangen, hat für sich beten lassen, wurde es besser, ging wieder los. Hat andere gelehrt im biblischen Ding, hat selber unter starken Depressionen, hat gefastet, gebetet, ist nie frei geworden. Hat immer bloß kurzzeitige Befreiung erlebt. So, also durch die Salbung von anderen. Dann ist es wiedergekommen. Und dann hat Gott ihm diese Dinge erklärt. Fang mal an, das zu glauben, was ich für dich in Christus bereit habe. Fang an, das für dich persönlich anzunehmen, das zu glauben und darin zu leben. In diesen Grundwahrheiten, die Gott für dich getan hat in Christus. Und als er angefangen hat, dieses verheißene Land für sich durch das Wort Gottes einzunehmen, sind die Depressionen verschwunden. Und Gott hat ihn dann mächtig gebraucht im Befreiungsdienst. Amen. So, deswegen ist es wichtig, diese Dinge zu wissen, was Gott für dich getan hat. Er macht dich lebendig, macht dich zu seinem Kind und in dem Moment wird dein Name in das Lebensbuch des Lammes eingeschrieben. Es gibt zwei Bücher im Himmel. Und das eine ist das Buch, wo deine ganzen Taten drinstehen, alles, dein ganzes Verhalten, deine Gedanken, alles, was du tust oder nicht tust, es wird alles notiert. Und dann gibt es ein Buch im Himmel, manche, die es gesehen haben, die haben gesagt, es war 1,20 Meter groß und zwei aufgeschlagen, also aufgeschlagen, und dann mit dem Blut von Jesus ist dein Name noch dort eingeschrieben. Und der Tag, wo du wiedergeboren wurdest, steht im Himmel. Und nur der kann in das himmlische Jerusalem oder in den Himmel rein, dessen Namen im Buch des Lebens geschrieben steht. Alle anderen werden die Ewigkeit im Feuersee mit dem Teufel verbringen. Also dein wichtigster Eintrag ist, dass du im Buch des Lebens geschrieben stehst und dass du im Buch des Lebens geschrieben bleibst. Denn dein Name kann wieder ausgelöscht werden, wenn du nicht in Christus bleibst, sagt Jesus selbst in Offenbarung. Aber dein Name wird dort reingeschrieben. Und jetzt passiert Folgendes, der Markus hat es, glaube ich, heute schon erwähnt, und bei den Kindern kam das, der hat es auch mal erwähnt heute früh. In dem Moment, wo du in Christus bist, bist du in ihm. Und Gott schenkt dir die Gerechtigkeit, die sein Sohn hat. Das ist ein Gewalt, der Lukas würde sagen, mega gewaltig. Ein mega gewaltiger Tausch. Hier warst du voller Ungerechtigkeit und Sünde zum ewigen Tod verdammt. Vollkommen ungerecht in Augen Gottes. Und Gott schenkt dir in Christus die Gerechtigkeit seines Sohnes. Dieselbe Gerechtigkeit, den gerechten Stand vor Gott, den Jesus hat. So sieht dich Gott. Amen. Korinther 5, 21. Den, der von keiner Sünde wusste, hat Gott zur Sünde gemacht für dich, damit du in ihm die Gerechtigkeit bist, die vor Gott gilt. Hier bist du in Gottes Augen gerecht, durch den Glauben. Wie Abraham Gott geglaubt hatte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, so musst du dich auch nicht abmühen, in deiner alten Natur vor Gott gerecht zu erscheinen, sondern das hat er dir in Christus geschenkt. Du musst es genauso annehmen, dieses unmögliche Angebot der Gnade Gottes, wie Abraham, dem gesagt wurde, als er schon 70 war oder 75 damals, so viel wie du die Sterne siehst am Himmel, werden deine Nachkommen sein. Abraham hat gedacht, oh my goodness, das ist, ja, wie soll das geschehen? Nee, hat Gott geglaubt. Da hat Gott das Unmögliche geglaubt und Gott rechnet es ihm als Gerechtigkeit an. Und genauso erscheint es dir und mir unmöglich, plötzlich in Christus, ich muss ja nur Buße tun, demütigen und glauben, was Christus für mich getan hat, und plötzlich bin ich in Gottes Augen gerecht wie sein eigener Sohn. Aber wenn du das glaubst, wird es dir zur Gerechtigkeit gerechnet. Du musst denselben Glauben haben wie Abraham. Dieses Bild der Lehre prägt es dir ein. So, und dann macht Gott weiter. Er macht dich gerecht. Und dann fängt er an, dich zu heiligen. Gott ist heilig. Und alles, was zu ihm gehört, ist heilig. Und heilig bedeutet gereinigt. Und das hebräische Wort, ne? Gereinigt. Und abgesondert für einen speziellen Gebrauch. Das wirkt Gott mit dir, wenn du Christus, im selben Moment, wenn du ein Baby in Christus bist, wirkt Gott diese Gerechtigkeit in dir, wenn dein Verständnis hängt noch meilenweit hinterher. Du musst nur eins erkannt haben, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er das in dem Moment in dir gewirkt hat. Und dann fängt er an, dich zu heiligen. Das heißt, er reinigt dich durch das Blut Jesu, vergibt deine Sünden, aber dann heiligt er dich. Er sondert dich ab von der Welt, von der Sünde, vom ersten Adam. Er sondert dich ab für sich selbst, damit du ihm dienst. Damit du nicht mehr ein Sklave der Sünde bist, nicht mehr der Sünde dienst, sondern ihm. Weil irgendjemand dienen wir. Entweder wir dienen dem Teufel, dass durch die Sünde zur ewigen Verdammnis, oder wir dienen Gott zum ewigen Leben. Das ist kurz zusammengefasst Römer 6, 5 und 6. Gott heiligt dich, er sondert dich ab. Ein heiliger Gott macht aus dir etwas, dass du zu seiner Familie eines heiligen Gottes gehören kannst. Er gibt dir denselben Nachnamen. Geist heilig, also heiliger Geist. Im Hebräischen kommt nochmal das heilig Ruach HaKadosh, Geist der Heilige. Und so kriegst du denselben Nachnamen. Veronika, die Heilige, oder? Das hat nichts mit der katholischen Kirche, mit der Heiligsprechung zu tun. Das ist alles nicht im Wort Gottes enthalten. Sondern du bist geheiligt. Und zwar durch Gott. Er wirkt das, ihr Lieben. In dem Moment, wo du zu ihm kommst, wo du von neuem geboren bist, ein Bild der Lehre. Das sind die Grundlagen der Grundlagen. Ein Bibelvers dazu, weil der Glaube kommt ja aus dem Hören der Predigt und die Predigt sollte aus dem Wort Gottes kommen. Ich habe zwischendrin immer mal mit meinen Worten Bibelstelle zitiert, wenn ihr es gemerkt habt. So, aber jetzt mal eine ganz offizielle, die hat die Susi halt, fand ich ja gut, Markus hat schon was gebracht im Frühgebet. Da kommen wir vielleicht gar nicht mehr dazu, aber die Darstelle Römer 8 und die Susi im Frühgebet, das zitiert in der Proklamation dort, und zwar 1. Korinther 6, Vers 11, da steht die Bibelstelle, ne? Hättest du auch gewusst, gut. 1. Korinther 6, Vers 11. Da steht das wunderbar beschrieben. Davor zählt Paul, ich lese mal den Vers 9, damit wir den Zusammenhang seht und dort findest du dich wieder, ob du willst oder nicht. Das schreibt Paulus, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Das heißt, die Ungerechtigkeit ist im ersten Adam. Und Ungerechtigkeit, wohlgemerkt, ist das der Überbegriff für jede Art von Sünde. Sie können das Reich Gottes nicht erben, sondern nur die, die in Christus sind. Und dann fährt er fort, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge. Weichlinge sind homosexuelle, männliche Prostituierte. Gab es damals viel in den Tempelanlagen. Und Knabenschänder, das ist die andere Geschichte. Weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. So, also zählt Paulus eine ganze Menge auf. Und dann sagt der Vers 11, solche sind etliche von euch gewesen, das heißt, ihr wart in dieser Sünde, und man kann die Liste noch fortsetzen, von Galater 5 für die Liste noch länger, da findest du dich spätestens wieder. Und das wart ihr gewesen, aber jetzt seid ihr abgewaschen in Christus, ihr seid geheiligt und ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen Jesus Christus und durch den Geist Gottes. Amen. Prägt doch jetzt mal diese Bibelstelle heute ein. Das hat Gott mit dir gemacht. Wir reden immer noch von dem Anteil Gott. Und wenn du mal deine Tabelle anschaust, ist dein Anteil verschwindend gering. Aber der ist notwendig, damit du zu dem anderen kommst. Und was Gott in dir getan hat und tut wird, das ist ellenlang. Und das sind nur ein paar wichtige Punkte, aber diese Verheißungen, die zur Gottseligkeit dienen, die Gott dir gegeben hat, die sind noch viel, viel mehr. Aber man muss ja schrittweise vorgehen, dass man überfordert wird von all dem Guten, was Gott in dir getan hat. Das heißt, Gott hat dich abgewaschen durch das Blut Jesu Christi, dir vergeben, hier in Christus. Er hat dich gerechtfertigt, in den gerechten Stand vor Gott gesetzt. Und er hat dich geheiligt, er hat dich abgesondert und zum speziellen Gebrauch für sich selbst. Und das Ganze geschieht im Namen, das heißt im Namen heißt im Auftrag von Jesus Christus. Er gibt den Auftrag dazu und er schenkt die Voraussetzung. Und wer das in dir wirkt auf der Erde, ist immer der Heilige Geist. Das Leben im Geist beginnt hier, indem du diese Segnung empfängst. Dort beginnt das Leben im Geist. Er hat dich gereinigt, gerechtfertigt und geheiligt. Du bist ein Kind Gottes. So, und dann bewirkt Gott in dir das, was wir letzte Woche ausführlich behandelt haben. Er bewirkt in dir die Beschneidung im Geist. Er entfernt aus dir, in Christus, durch Christus, entfernt er dieses Fleisch, das heißt den Leib der Sünde, schreibt Paulus. Und was ist der Leib der Sünde? Das ist das, was dir vom alten Adam noch in dir ist. Von deiner alten Natur, was da noch in dir drin ist, das schneidet Gott in dir raus. Das kannst du nicht selbst entfernen, das schneidet Gott in dir raus. Und das ist das Siegel für deinen Glauben. Das ist das Zeichen, dass du zu seinem Volk gehörst. Ich wage jetzt nochmal eine Schriftstelle, die ich letztes Mal schon gebracht habe, aus Römer 6, Vers 6, nochmal zu geben. Dann kommen wir zum Ende. Römer 6, Vers 6. Und dort steht, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mit Christus mitgekreuzigt wurde. Also zwischen dem ersten und zweiten Adam ist das Kreuz. Damit der Leib, merkt ihr das, der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist am Kreuz geschehen. Und Paulus setzt voraus, dass wir alle das wissen. Dass der Leib der Sünde mit Christus mitgekreuzigt worden ist, nämlich deine alte sündhafte Natur, und die wurde in dem Moment am Kreuz außer Wirksamkeit gesetzt. Und das bedeutet für dich in Christus, du hast nichts mehr an dir, was dich zwingt zu sündigen. Nichts mehr, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn was verursacht diese Sünde in dir? Es ist der Leib der Sünde. Es ist diese Wurzel der Sünde des ersten Adam. Davon befreit dich Gott. Wenn du in Christus im Geist noch sündigst, dann bist du zurückgekehrt in deine alte Natur. Und das sagt Paulus, ins Fleisch. Weil es gibt viele Bibelstellen, die sagen, in Christus kann man nicht mehr sündigen. Nicht mehr bewusst sündigen. Es ist vollkommen unmöglich, weil Christus ohne Sünde ist. So, jetzt haben wir das Römer 6, Vers 6, dass wir wissen, dass der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wurde. Und das hat Gott in Christus getan vor 2000 Jahren. Jetzt sagst du, okay, ich weiß, das ist damals mit Christus passiert und ich war dort mit inbegriffen. Und jetzt gehen wir zu Kolosser 2, Vers 11. Nochmal, wer letzte Woche dabei war, kennt die Schriftstelle schon. Kolosser 2, Vers 11, lesen wir wieder von dem Leib der Sünde. Und dort steht, Kolosser 2, 11, in ihm, also hier, pass auf, ich gehe mal mit der Bibel rüber. In Christus seid ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Das heißt, Römer 6, 6 sagt Paulus, wir wissen, dass das mit Christus am Kreuz geschehen ist. Und Kolosser 2, Vers 11 sagt, wenn ich Christus angenommen habe, wirkt Gott genau das in mir heute, 2024, wenn dich heute bekehren würdest, wirkt Gott genau das in mir, wo er an Christus schon vor 2024 Jahren die Voraussetzungen geschaffen hat. Amen. Und das ist Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde. Und das ist deine größte Freiheit in Christus. Amen. So, dann hat sie ja notiert, Gott gibt dir ewiges Leben, ein himmlisches Erbe, den Geist Gottes. Er gibt dir seine Verheißung und sein Wort. So, und was deine Hauptaufgabe ist, nachdem du dieses Bild der Lehre in dir trägst, was Gott alles für dich getan hat, du musst hier bleiben. Du musst in Christus bleiben. Und wie bleibst du in Christus? Im Leben aus dem Geist. Aus der Kraft, die Gott dir an Christus zur Verfügung stellt. Du kannst dein Christenleben nicht in der Kraft des alten Adam führen. Es ist vollkommen unmöglich. Du musst aus der Kraft der Gnade leben. Und das bedeutet, dass du täglich die Gnade Gottes in Anspruch nimmst. Hier ist Gnade und Wahrheit in Christus. Das heißt, alles, was dir zu schaffen macht, ich hatte letztes Mal ein paar Dinge aufgezählt, was so das menschliche Fleisch betrifft. Und wenn man nächste Woche nochmal ins Detail geht, wie das Leben im Geist und Fleisch ausschaut, gibt die Bibel ganz praktische Hinweise. Aber die Grundsätze müssen auch schon mal passen. Ne? Dass du hier hast du in Christus die Gnade zur Verfügung. Und alles, was dich zur Sünde verleitet, alles, was dich wieder an das Alte zurückzieht, da kannst du den Geist Gottes in Anspruch nehmen, dass er dich davon abtrennt, dass die Beschneidung stattfindet und dass du seine Gnade, seine Kraft empfängst, ein Leben zu führen. Amen. Und ich sage dir eins, ein Zeichen dafür, dass ein Christ reif oder reifer geworden ist, das Zeichen für einen reifen Christen ist, dass er erkannt hat, dass er in Christus vollkommen, total abhängig ist von der Kraft der Gnade Gottes im Heiligen Geist. Und ein unreifer Christ geht immer noch in das Fleisch zurück und sagt, ich muss es doch irgendwie backen. Ich muss es doch irgendwie schaffen. Und das ist die eine Seite. Oder wenn ich mal sündige, ist er auch nicht so in Ordnung. Ja? Er ist es auch in Ordnung. Und was redet Gott mir da ständig rein? Ich kann doch leben, wie ich will. Und das sind alles Anzeichen, dass du noch da drüben bist im Alten. Aber ein Anzeichen ist vollkommene Abhängigkeit von Gottes Gnade. Und du brauchst seine Gnade in jedem deines Lebens. Und wo es klemmt, wo verschiedene Dinge, wie der Lukas, das sehr gutes Zeugnis, früh immer ne, beim Bibellesen da eingeschlafen ist. So, du gibst dich mit dem nicht zufrieden, dass du da keinen Zugang hast zu Gott oder zum Gebet und so weiter, sondern du schreist zu Gott, dass er das verändert. Und es ist immer die Gnade, die dich dort freisetzt. Amen. Immer Gottes Gnade. Und ich könnte dir viele Beispiele aus meinem persönlichen Leben erzählen. Und ich merke das jetzt immer mehr, wenn man darüber lehrt, kommt denn das wieder neu zu Bewusstsein, wie abhängig ich von Gott bin, wie sehr ich zu ihm schreie, gib mir deine Gnade, gib mir die Fülle des Geistes, wirke du das in mir. Amen. Und um das abzuschließen, Paulus ist da so ein Vorbild. Am Anfang seines Lebens hat er heftig mit den Juden gestritten in Jerusalem, mit seinem Intellekt und mit seiner menschlichen Kraft. Dann haben die Jünger ihn genommen, ins nächste Boot gesetzt und nach Tarsus zu Mama und Papa geschickt. Und dort blieb er viele Jahre, bis Barnabas ihn an Antiochia geholt hat. Ich werde meine Paulus fragen, wenn ich im Himmel bin, was er die ganzen Jahre dort in Tarsus gemacht hat mit Mama und Papa. Aber da steht, sie haben ihn nach Hause geschickt, weil da war zu eifrig im Alten. Und dann steht dort, als Paulus bei Mama und Papa war, hatte die Gemeinde großen Frieden. So, also dort hat Gott ihn aber geläutert in der Einsamkeit, ohne Dienst, ohne nichts. Und dann hat sich Barnabas in Antiochia an Paulus erinnert und hat gesagt, komm mal rüber. Und dann begann sein Dienst. Ne? Von Antiochia ging es dann in die Nationen. Und am Ende seines Lebens sagt Paulus, was Jesus zu ihm sagte, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen, in den Unfähigen ist sie mächtig. Amen. Das war der alte Paulus. Dann, so, aber und das gebe ich als letzten Punkt noch rein. Wenn du wieder zurückfällst in das Fleisch, dann wirst du selbst genügsam und lau. Und du interessierst dich nicht für dein geistiges Wachstum. Das ist ein deutsches Zeichen, dass du wieder hier hin bist. Aber wenn du in Christus bist, bist du bestrebt, täglich in Christus zu wachsen, in ihm zuzunehmen, voll des Geistes und in all den Dingen, die Gott für dich vorbereitet hat. Amen. So danken wir dir, Vater, in Jesu Namen für deine Gnade. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das Wort deiner Gnade in unser Herzen hineinprägst, Herr. Dieses Bild der Lehre, was du, Jesus, für uns getan hast, für diesen wunderbaren Segen im zweiten Adam in dir, Herr, den du erhalten hast. Und ich bete, Herr, dass wir diese Wahrheit in unserem Herzen erfassen und erkennen, weil diese Wahrheit macht uns frei. Sie macht unsere Gedanken frei, sie macht uns vollkommen frei von der Knechtschaft der alten Natur, vom Teufel und seinen Angriffen und von all diesen Dingen. In Jesu Namen bete ich, Heiliger Geist, dass du Christus, den Gekreuzigten, Auferstanden, tief in unser Herz hineinmalst. Und dass wir erkennen, wie Paulus das beschreibt, dass uns die Augen aufgetan werden, damit wir erkennen können, zu welcher Hoffnung wir von dir berufen sind. Und wie überreich das Erbteil für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß sich deine Kraft dann in uns erweist, die wir glauben. Und es ist die Kraft des Geistes der Gnade. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du uns von Gnade zu Gnade führst. Und von Wahrheit zu Wahrheit. Amen. Gut, jetzt hast du wieder genug Stoff, um das umzusetzen in der Woche. Dann sei gesegnet damit. Amen.